Willkommen bei Frickradio am Mikrofon. Begrüßt Sie heute Christoph Dirnbacher. Unser Thema heute Mobbing. Heimliches Duscheln, eine ungewollte Versetzung oder ständige Kritik an der Arbeit. Auch das sich lustig machen über eine Behinderung kann dazu gehören. Erst in den letzten Jahren wird dem Psychoterror am Arbeitsplatz von Vorgesetzten und Mitarbeitern verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. Wir sprechen heute mit Experten und Betroffenen über Mobbing-Definitionen, Bewältigungsstrategien und Vorbeugungsmaßnahmen. Zu uns ins ORF-Radio-Café in der Argentinierstraße sind heute gekommen zwei Damen. Die eine darf ich Ihnen vorstellen. Es handelt sich um Frau Professor, um den Titel einmal zu nennen, Christa Kolode. Frau Kolode, zunächst einmal von den Definitionen her. Wann spricht man denn überhaupt von Mobbing und wo liegt die Grenze zwischen tatsächlichem Mobbing und einem, sagen wir mal, belasteten zwischenmenschlichen Verhältnis?
Wir sprechen von Mobbing, wenn jemand über einen längeren Zeitraum systematisch schikaniert wird, mit dem Ziel, ihn aus der Gruppe zu drängen, beziehungsweise ganz aus dem Arbeitsplatz zu verdrängen. Und hierbei muss ein Machtungleichgewicht bestehen. Wenn Sie also sozusagen einmal von einem Kollegen oder einer Kollegin schief angeschaut werden oder auch belächelt werden, so würden wir das nicht unter Mobbing titulieren. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch schändlich ist. Aber es würde schlichtweg nicht unter diese Mobbing-Definition fallen, weil wir dafür sozusagen die gezielte systematische Schikane brauchen.
Kann ich jemanden dann auch unbewusst mobben, also ohne es selbst sozusagen zu merken, oder steckt hinter Mobbing immer die Schädigungsabsicht?
Also die strenge Definition würde sagen, ja, es steckt hinter Mobbing eine bewusste Schädigungsabsicht. Wenn ich aber, und ich habe nun 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und leite auch die Konflikt- und Mobbingberatungsstelle der Arbeiterkammer Wien und Niederösterreich, beziehungsweise wir machen die Beratungen für die Arbeiterkammer Wien und Niederösterreich, so sind mir doch einige Fälle untergekommen, wo es Mobbing-ähnliche Situationen gab, wo den Menschen das nicht bewusst war, was sie taten. Der wesentliche Unterschied ist aber, sobald man sozusagen diese Handlungen benennt und sagt, das ist eine systematische Schikane, bitte hör auf damit, hört es auch wirklich auf. Und wenn es nicht aufhört, dann ist es eine bewusste Schikane.
Schädigendes Verhalten war ein schönes Stichwort. Bei uns zu Gast im ORF Radio Café ist Cornelia Götzinger. Frau Götzinger, auch Sie haben Mobbing-Erfahrung gesammelt, wenn man das so titulieren kann. Wie hat sich denn das in der Praxis dargestellt?
Es sind unterschiedliche Sachen passiert. Einer der letzten Fälle war, dass mir mein Schreibtischschlüssel abgezogen wurde, zuerst zugesperrt, dann abgezogen, und der Schlüssel wurde dann in einen der Laden, ist dann in einer der Laden verschwunden, und ich konnte tagelang meine Tischlade natürlich nicht aufmachen, weil ich nicht gewusst habe, dass der Schlüssel da drinnen ist, weil er das Ganze versperrt gewesen ist zum Beispiel. Oder mir wurde kontinuierlich meine Arbeit entzogen und ich habe dann nur mehr vom Computer Computerspiele machen können oder im Internet surfen, weil ich nicht mehr gewusst habe, welche Arbeit ich machen darf und welche nicht.
Sozusagen das japanische System, man gebe jemandem so lange keine Arbeit, bis er von selbst
Richtig.
Geht?
Ja, so ist es gewesen.
Wussten Sie, von wem Mobbing ausgeht, ohne jetzt Namen zu nennen?
Nein, wusste ich nicht. Es war für mich immer eine Gruppensituation, wo die teilweise aus bis zu 20 Leuten bestanden hat, wo ich nicht zuordnen konnte, von wem das jetzt ausgeht oder ausgehen könnte.
Und auch den Grund nicht wussten?
Nein,
oder?
Auch nicht den Grund wusste.
Ist das, was wir gerade gehört haben, häufig der Fall aus Ihrer Beratungspraxis, dass man gemobbt wird, aber nicht weiß, von wem?
Ich würde sagen, eigentlich nicht wirklich häufiger. Es ist eher der seltenere Fall. In der Regel wissen die Leute schon, von wem die Handlungen ausgehen. Was typisch wäre, ist, dass Mobbing in der Regel ein Gruppenphänomen ist, dass also sich mehrere beteiligen und in einem solchen Mobbing-System es Mitläufer gibt, die mitmachen, es Menschen gibt, die aktiv das Mobbing vorantreiben, aber es gibt dann auch immer auch welche, die gar nicht mitbekommen, dass es Mobbinghandlungen gibt. Also man kann sagen, Mobbing ist in der Regel ein Gruppenphänomen. Ja, wenn wir von der Schikane in derselben Hierarchieebene sprechen, sowieso, wenn wir von Schikane vom Chef zu einem Untergebenen oder einer Untergebenen sprechen, dann kann es um eine Zweierkonstellation sich handeln, aber in der Regel sind die Mitarbeiter auch inkludiert. Und wenn es um das sogenannte Staffing geht, also die Schikane von mehreren Untergebenen hinauf zu einem Chef, dann ist es auch ein Gruppenphänomen. Und ich würde mich hier sagen trauen, dass man, wenn man bei Mobbing sinnvoll intervenieren will, dass man ein bisschen was über Gruppendynamik wissen muss, weil das so ein entscheidender Faktor ist, die das Ungleichgewicht zwischen den betroffenen Personen und der Gruppe, die sie schikaniert, ausmacht.
Das heißt, man müsste dann eigentlich als Vorgesetzter ein halber Psychologe sein, weil auch Sie selbst haben Soziologie und auch Psychologie studiert. Das heißt, wie viel muss ich als Vorgesetzter wissen, um de facto eingreifen zu können?
Hier müssen wir die Rechtslage heranziehen. Es geht hier jetzt nicht darum, ob ein Vorgesetzter eingreifen will oder nicht. Es gibt in Österreich eine Fürsorgepflicht. Der Vorgesetzte hat die Verpflichtung, Mobbing zu unterbinden. Der Vorgesetzte muss auch kein Psychologe in dem Sinn sein, sondern er muss klar und deutlich deklarieren, dass im Unternehmen Mobbing nicht geduldet wird und im Zweifel auch sanktioniert wird. Wenn es ein guter Vorgesetzter ist, dann wird er neben dieser Titulierung auch Konfliktmanagementmaßnahmen etablieren, die präventiv dafür sorgen, dass Mobbing überhaupt nicht entstehen kann. Und er wird Rahmenbedingungen etablieren, die bestmöglich Kooperation erlauben, das heißt Rollenklarheit, Meetingkultur, das heißt aber auch den Mitarbeitern das Know-how an die Hand zu geben, Konflikte angemessen auszutragen, aber es heißt auch, sich selbst Know-how anzueignen, Konflikte in niedrigen Eskalationen so moderieren zu können, dass sie gar nicht in Mobbing eskalieren können.
Zu den Bewältigungsstrategien kommen wir gleich noch. Ich würde mal zunächst noch ansprechen, das Anderssein als Mobbinggrund. Frau Götzinger, Sie sind Rollstuhlfahrerin. Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre, in diesem Fall eine körperliche Behinderung, für das Ausgrenzungsverhalten eine Rolle spielt? Oder wurden Sie so gut oder schlecht behandelt wie andere Kollegen?
Nein, ich glaube sehr wohl, dass es mit meiner Behinderung zu tun hat, weil ich doch immer Leistung gezeigt habe und gute Arbeiten abgeliefert habe. Und das war für einige doch dann ein Dorn im Auge, dass sozusagen jemand nicht die Rolle erfüllt, die Gesellschaft einem aufoktroyiert.
Inwiefern nicht erfüllt?
Also nicht erfüllt, behinderte Leute sind leistungsunfähig, heißt es in der Gesellschaft. Ich habe Leistung gebracht, teilweise sehr gute Leistungen gebracht, habe das an und für sich immer teilweise besser gemacht als meine Kolleginnen und Kollegen, und das war halt dann einigen doch ein Dorn im Auge.
Jetzt sind Sie aber im Moment, wenn ich das richtig im Kopf habe, doch im Erwerbsprozess. Das heißt, Sie haben dann schlussendlich wiederum einen Dienstgeber gefunden, bei dem das gut klappt.
Nein, leider nicht. Es ist jetzt die 5. Stelle und ich bin wieder Mobbingopfer geworden.
Ist das häufig, dass man, wenn man einmal sozusagen gemobbt wurde, Opfer bleibt? Beziehungsweise inwiefern ist wirklich das Anderssein ein Grund für Mobbing?
Es ist auch hier noch einmal die Rechtslage zu zitieren. Es sind gewisse Gruppen speziell geschützt, weil sie eben besonders bedroht sind, von Mobbing betroffen zu werden. Und da gehört die Gruppe eben der Menschen mit Behinderungen dazu. Da gehört aber auch die sexuelle Orientierung, die Weltanschauung, Religion, ethische Zugehörigkeiten und das Geschlecht an und für sich dazu. Diese Gruppen haben einen besonderen Schutz, wenn es um Mobbing geht. Und das hat schon seinen Grund, weil die Gefahr durchaus größer ist, wenn man der Norm nicht entspricht, Mobbing-Opfer, und ich sage ehrlich gesagt lieber Betroffener oder Betroffene zu sein. Weil der ganze Sinn einer guten Beratung ist, Menschen wieder in die Handlungsfähigkeit zu bringen, und deswegen bin ich nicht immer ganz glücklich mit dem Opferbegriff, weil der impliziert die Handlungsunfähigkeit.
Inwiefern? Sie sagen, bestimmte Gruppen sind besser geschützt. Sie meinten jetzt von gesetzlicher Seite,
ja,
oder?
Ja, ja, es gibt durch das Gleichbehandlungsrecht und durch das Behinderteneinstellungsgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz einen besonderen Schutz, eben auch für Menschen mit einer Behinderung. Und das hat seinen Sinn, weil sie natürlich durch das Anderssein auch von diesem Phänomen stärker betroffen sein können.
Greifen solche Gesetze in der Praxis?
Meiner Meinung nach nicht wirklich. Also es hat jetzt die Stadt Wien hat das erkannt und hat Präventionsmaßnahmen gesetzt, in dem jeder behinderte Mitarbeiter eine Sozialarbeiterin zur Hand bekommt. Und wenn es zu Konflikten kommt, ist die erste Ansprechperson die Sozialarbeiterin und die schaut dann im Vorfeld, dass die Konflikte nicht eskalieren und dass es nicht zu einer Kündigung kommt. Aber sonst kenne ich es von keiner anderen Arbeitsstelle, dass das jetzt präventiv gemacht wird.
Gibt es sowas wie einen typischen Verlauf aus Ihrer Sicht? Wenn ich sage, es beginnt immer mit Hänseleien und geht dann weiter über verbale Beschimpfungen bis hin zur Androhung von körperlicher Gewalt, oder ist wirklich jede Situation verschieden?
Also es gibt einen typischen Verlauf, schon der Begründer der Forschungsrichtung hat diesen typischen Verlauf beschrieben. Ich möchte aber zuerst eine Differenzierung machen. Es gibt Mobbingfälle aufgrund einer Konfliktsituation, die in Mobbing eskaliert. Aber es gibt auch Mobbingfälle aufgrund von strukturellen Bedingungen, wo die Menschen selbst überhaupt nichts dafür können. Weil zum Beispiel in einer Firma abgebaut wird und man sich Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen entledigen will, wo also sozusagen eine persönliche Konfliktgeschichte unter Umständen gar nicht dahinter steht. Diese Differenzierung ist mir schon auch wichtig. Und ein klassischer Mobbingverlauf wäre also so, dass es einen Konflikt gibt, der dann von der Organisation nicht aufgefangen wird, also im Sinne eines vernünftigen Konfliktmanagements, und es entwickelt sich dann also Mobbing mit gezielten Schikanen. Die am häufigsten stattfindenden Schikanen sind das Verbreiten von Gerüchten, aber auch organisationale Maßnahmen, die ständige Kritik oder Abmahnungen, die sehr häufig stattfinden bei Mobbing, dass also hier auch Rechtswidrigkeiten gegenüber den Betroffenen getätigt werden. Und leider, wenn das Mobbing nicht unterbunden wird, endet es oft in einer ja, psychischen, aber auch physischen Erkrankung der Betroffenen. Wir haben statistischerweise hohe Depressionsauffälligkeiten bei Mobbing-Betroffenen. Wir haben ganz massive Herz-Kreislauf-Problematiken. Also eine durchschnittliche Mobbing-Handlung dauert 1,5 Jahre. Und das 1,5 Jahre auszuhalten, das kann mit sehr, sehr massiven psychischen und physischen Folgekosten einhergehen.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal zurückspringen, weil Sie haben im Vorgespräch gemeint, man müsse trotzdem sehr scharf differenzieren zwischen Mobbing einerseits und einer Diskriminierung andererseits.
Genau.
Warum denn das?
Ja, weil eine Diskriminierung auch einmalig eine Diskriminierung ist. So wie eine sexuelle Belästigung auch einmal eine sexuelle Belästigung ist. Mobbing-Handlungen müssen aber sozusagen prozesshaft auftreten, damit sie überhaupt als Mobbing diagnostiziert werden können. Das sind in der Regel kleinere Handlungen, man wird einmal nicht angeschaut, man bekommt an der nächsten Stelle eine Information nicht, man wird an der nächsten Stelle ungerechtfertigt abgemahnt. Materialien verschwinden und erst das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Handlungen, die einen letztendlich zeigen, dass es hier um eine systematische Schikane geht, dass jemand hinausgedrängt wird, erlaubt uns von Mobbing zu sprechen. Aber trotzdem ist eine Diskriminierung auch einmal gesagt oder getätigt, eine Diskriminierung oder sexuelle Belästigung auch einmal gesagt oder getätigt, eine sexuelle Belästigung oder eine Diskriminierung. In früheren Jahren gab es oft die Debatte, ist sexuelle Belästigung, ist Diskriminierung, Mobbing, das muss man trennen, weil ja das sozusagen dann dem ganzen Diskriminierungsbereich und sexuellen Belästigungsbereich nicht mehr getrennt, gerecht wird. Insofern ist es sehr wichtig, diese Trennung zu vollziehen, wenngleich natürlich auch bei Mobbinghandlungen Diskriminierungen und sexuelle Belästigungen stattfinden.
Ist das was, was Sie aus Ihrer Erfahrung bestätigen können?
Auf alle Fälle, ja. Also ich bin immer wieder dann in Depressionen verfallen, war dann monatelang im Krankenstand. Kaum war ich zurück, hat es wieder von vorne begonnen. Also das teilweise sind Informationen vorenthalten worden und mir ist dann vorgeworfen worden, dass ich nicht ordentlich arbeite. Und das ist auch, also es ist unterschiedlich. Aber es ist ganz schwer, wenn man, so wie ich, nicht unbedingt auf Konflikte aus ist, dann sagen Schluss, aus, ich schaff's, ich möchte jetzt, dass du es nicht mehr machst. Ich habe in der letzten Dienststelle auch über ein Jahr gebraucht, bis mir dann jemand geholfen hat, das abzustellen.
Muss man sich Verbündete suchen? Da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im zweiten Block, ja?
Ja, also wenn wir von der Definition ausgehen, dann heißt es, Mobbing-Betroffene kommen in ein Machtungleichgewicht. Das heißt, sie stehen jemand gegenüber, der mehr Macht hat, entweder in der Position oder in der Anzahl. Und das heißt, ein strategisches Vorgehen ist elementar und das heißt letztendlich die Suche nach dem Hebel, nach dem Machtausgleich. Und das können Verbündete sein, das kann die Interessensvertretung sein, das kann die Behindertenvertrauensperson sein, aber es muss diese Suche, kann auch ein Brief an spezielle Personen sein, aber es geht darum, durchaus sich Verbündete zu suchen, um diesen Machtausgleich tätigen zu können.
Das heißt, das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden, höre
ja,
ich.
Ja, und ein zweiter Punkt, der mir schon wichtig ist, mein Kollege sagt immer, wir müssen den Leuten die roten Boxhandschuhe anziehen. Das Thema Gegenwehr ist durchaus ein entscheidendes Thema bei Mobbing. Es gibt eigentlich wenig Untersuchungen, beziehungsweise wenig Untersuchungen haben uns gezeigt, dass es sowas wie eine Mobbing-Persönlichkeit gibt. Die gibt es nicht. Es sind viel zu viele Menschen vom Mobbing betroffen. Aktuell 7,2% der Bevölkerung im Jahr sind vom Mobbing betroffen. Aber es gibt Tendenzen und eine Tendenz ist, dass Mobbing-Betroffene eine Tendenz haben, länger abzuwarten, sich mehr gefallen zu lassen, das ist schon so ein Punkt, wo man schauen muss. Weil diese Gegenwehr, die kann der Betroffene oder die Betroffene nicht immer selbst tätigen. Und deswegen ist eben die Suche nach Verbündeten wichtig, aber deswegen ist auch die Suche nach guten, adäquaten Beratungsstellen wichtig.
Frau Götzinger, ich sehe Sie nicken in dem Moment, wo Christa Koller dir spricht. Warum denn das?
Weil es ganz schwierig ist, sich Verbündete zu suchen, weil wenn man in einer Gruppe ist und nicht weiß, von wem das Mobbing ausgeht, kann es passieren, dass man sich den falschen Verbündeten sucht. Ja. Das ist halt Wahnsinn, ja. Und ich habe es halt dann immer so gemacht, ich habe einen neuen Job gesucht und habe dann gekündigt, weil ich wusste, ich komme aus diesem Schlamassel nicht mehr raus.
Bevor wir, auch wenn die Kündigung das letzte Mittel ist, bevor wir in die Bewältigungsstrategien einsteigen, würde ich gerne eine kurze Musikpause machen. Wir hören einen Auszug aus dem Film über die Künstlerin Frida Kahlo.
Yeah, yes,
Willkommen zurück zu einer Frick-Radio-Sendung zum Thema Mobbing. Im zweiten Block der heutigen Sendung möchten wir uns den Lösungsstrategien widmen. Frau Professor Christa Kollerde, was kann denn jemand, der von Mobbing betroffen ist, weil Sie vorher schon gesagt haben, das Opfer ist vom Begriff her eher zu vermeiden, was kann denn jemand, der von Mobbing betroffen ist, tatsächlich tun?
Also es gibt sehr viele Bereiche, in denen es einen Handlungsbedarf gibt. Erstens, in der Regel tendieren Betroffene nicht dazu, sich intern beraten lassen zu wollen, was aber eine Option ist durch den Betriebsrat oder die Behindertenvertrauensperson. Aber ich würde zumindest eine externe Beratung empfehlen. Wir haben mittlerweile eine gute Infrastruktur in Österreich, wo also eine Beratung, eine kompetente Beratung garantiert ist, weil, wie gesagt, ein strategisches Vorgehen bei einem Machtungleichgewicht des Um und Auf ist. Das heißt auch, sich Informationen holen. Mobbing-Betroffene haben in der Regel das Gefühl, dass sie ganz allein auf der Welt sind, und Informationen können sozusagen auch stabilisierend wirken, wenn man erkennt, ich bin nicht nur allein betroffen. Es gibt da auch andere, mit denen ich mich austauschen kann, zum Beispiel in Form von Selbsthilfegruppen. Dann ist es natürlich, sind jetzt die innerbetrieblichen Maßnahmen. Das ist natürlich das Einfordern der Fürsorgepflicht nach einer guten Beratung. Dann ist es das selbstreflexive Vorgehen. Viele Mobbing-Betroffene sind so verzweifelt, dass sie also für sich nachteilige Dokumente zum Beispiel unterschreiben. Die werden so unter Druck gesetzt, dass sie auf einmal ihre Kündigung unterschreiben und damit auf viele ihrer Ansprüche verzichten. Also einer meiner eindrücklichsten Fälle ist eine Frau, die zu mir gekommen ist, die so 38 Jahre mit ihrem Chef zusammengearbeitet hat, und die ist dann in Pension gegangen, und da ist ein neuer Chef gekommen, der sie nicht wollte, weil sie ihm zu alt war, hat er ihr auch gesagt. Und sie hatte eben eine Gehbehinderung, und er hat sie 5 bis 10 Mal am Tag in den Keller geschickt, 5 Stockwerke, es gab aber keinen Aufzug. Ja, und sobald sie unten angekommen ist, hat er sie sofort wieder hinaufbeordert. Sie hat auf ihrem Tisch Unterlagen über Alzheimer gefunden, und sie wurde nur noch angeschrien, und irgendwann dann hat er sie hineingerufen zum Chef, und da war auch schon der Prokurist an den Tisch, und dann haben die sie die so fertig gemacht, dass sie ihre eigene Kündigung unterschrieben hat. Und ich habe diese Frau einmal gefragt, wann werden Sie das je bewältigen? Und sie hat gesagt, das werde ich nicht mehr bewältigen in dem Leben, weil ich werde jeden Tag daran erinnert, weil dadurch, dass ich früher gegangen bin, fehlen mir 100 Euro. Und ich kann mir nichts mehr leisten. Ja, ich kann nicht mehr in Urlaub fahren, ich kann nicht mehr mir ein Ticket für die U-Bahn kaufen, weil sie auch so ein bisschen Schulden hatte. Und mich erinnert das jeden Tag meine finanzielle Situation an diese Geschichte. Und das einzige Vergnügen, das diese Frau im Moment hat, ist ihre Enkeltochter. Und einmal im Jahr fahren die dann nach Kärnten, weil da hat sie eine Freundin, wo sie kostenlos wohnen kann. Und einmal im Jahr gehen sie dann ins Wirtshaus. Und dort darf sich dann das Enkelkind ein Cola und Berner Würstel gönnen, sie selbst isst nichts, weil das kann sie sich nicht mehr leisten. Also es gibt schon dramatische Geschichten, und da muss man die Leute auch vorbereiten, dass die wissen, wie sie in der Situation vorgehen, damit die nicht aus lauter Verzweiflung Nachteiliges für sie unterschreiben zum Beispiel. Ja, und dann haben wir natürlich die ganzen Aspekte der psychischen und physischen Stabilisation, weil wer lange in einer Mobbing-Situation ist, der leidet natürlich. Und leider haben Mobbing-Betroffene dann auch die Tendenz, sich selbst zurückzuziehen. Die gehen nicht mehr mit ihren Freunden fort. Die machen nicht mehr das, was sie sonst machen, an Erholung und Entspannung. Und das produziert einen Kreislauf der Schwächung. Die machen keinen Sport mehr. Das produziert aber, dass sie selbst immer schwächer werden und sich immer weniger zur Wehr setzen können. Die gehen nicht mehr mit den Freunden, weil sie sagen, ich bin so erschöpft. Aber das produziert auch, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, einfach gleichwertig zu sein und Spaß zu haben und unbelastet in einer Gesellschaft zu sein. Und ein weiterer Punkt aus meiner Sicht ist auch zumindest die rechtliche Absicherung. Ich bin nicht jemand, der schnell rät, zu Gericht zu gehen, aber es hat auch einen gewissen selbstwertstabilisierenden Faktor zu wissen, was mit einem geschehen darf und was nicht mit einem geschehen darf.
Sich Verbündete suchen, sich selbst nicht weiter schädigen als ohnehin schon.
Also nicht und, in die Isolation zu gehen, ja.
Und die eigenen Rechte erfragen und einfordern. Ist das auch eine Strategie, die Ihnen helfen könnte, Frau Götzinger?
Ja, die Isolation ist, also wenn man eh schon zurückgezogen lebt und dann noch mehr in die Isolation kommt, es ist wahnsinnig schwer, sich Verbündete zu suchen. Ich habe das versucht, mit Psychotherapeuten dann aufzulösen und es war eigentlich fast unmöglich, rollstuhlgerechte Psychotherapeuten zu finden, die sich dieses Themas annehmen oder die sich auch behinderten Leuten annehmen zum Beispiel. Oder dann schlaflose Nächte gehabt und nicht mehr gewusst, ist das jetzt mit Schlafmitteln zu bewältigen oder ist das wirklich aufgrund dessen, dass ich am nächsten Tag wieder diese ganze Situation vorfinde.
Das heißt auch, die mangelnde Barrierefreiheit der Psychotherapeuten und Psychologen an dieser Stelle angesprochen. Was kann man tun, um sozusagen Mobbing an sich, wenn man so wie vor, zu beugen?
Natürlich ist die beste Prävention, eine angemessene Feedback-Kultur zu etablieren. Das heißt, rechtzeitig Menschen anzusprechen, wenn Unstimmigkeiten bestehen. Ja, das, neben sozusagen den strukturellen Rahmenbedingungen und dem, was Führung tun kann, heißt es für das Individuum, rechtzeitig in adäquater Weise mit Konflikten umzugehen. Denn sie können ja Konflikte nicht ausräumen, die gehören zu unserem Leben, die gehören zu der Form unseres menschlichen Miteinanders. Es ist nur die Frage, wie wir die austragen. Ja. Und wenn wir sie nicht angemessen austragen, dann können sie unter Umständen sich in Mobbing entwickeln.
Frau Götzinger, das Schlusswort gehört Ihnen. Was möchten Sie denjenigen, die Sie aus dem Berufsleben drängen wollten, gerne mit auf den Weg geben?
Dass sie behinderte Leute aufgrund ihrer Arbeitsleistung nicht unterschätzen sollten, sondern dass wir eigentlich, weil wir im Beruf auch gleichwertige Arbeit leisten können, das akzeptieren sollten, dass wir auch gleichwertig sind, trotz Behinderung.
Damit werden wir zum Ende dieser Sendung wieder am Anfang. Frickreide beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung und auch manchmal mit Themen wie dem heutigen. Ich sage danke fürs
Ihnen.
Kommen ins Studio, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dierenbacher.
Quien yo quiera, Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuerpo.